Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Backspin Podcast. Mein Name ist Niklas und ich hatte heute die Ehre, mit Dizzy zu sprechen. Wir haben natürlich über seine neue EP des Bugtapes Side B gesprochen, aber auch über andere Dinge wie zum Beispiel die Serie Mr. Robot und warum diese so einen riesengroßen Einfluss auf seine Musik hat. Des Weiteren ging es natürlich auch um seine Musik, die erste Hälfte des Bugtapes und warum er das Ganze eigentlich in zwei Hälften rausgebracht hat und nicht als ein großes Album. Zum Einstieg haben wir allerdings über Jahreszeiten, was das mit Musik macht und warum er auf seinem Song September seit über einem Jahr rumsitzt, anstatt ihn einfach zu releasen gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Jo, dann würde ich zu Beginn eigentlich ganz gerne mit dir so als Einsteiger über Jahreszeiten reden.
Mhm.
Weil ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, aber als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, vor einem Jahr hier in Hamburg bei dem Mine-Konzert oder vor dem Mine-Konzert.
Ja.
Wo du Support gespielt hast, da hast du, oder da meintest du, die B-Seite oder das Bugtape Side B sollte noch dann letztes Jahr im Frühjahr sogar noch kommen.
Ja.
Aber auf jeden Fall noch, wenn es kalt ist, weil dir das halt irgendwie, du meinst, dass dir es wichtig ist, dass es dann irgendwie das Wetter zu der Musik passt so ein bisschen. Hast du dann jetzt tatsächlich fast ein Jahr lang gewartet einfach, um das im Winter zu releasen?
Ja, du hast es erfasst.
Und so auf den fertigen Songs
ja, genau,
umgesessen? Krass.
Genau so war es. Also, ey, wir haben gemerkt so, dass es irgendwie zu stressig wird, dass jetzt vor zu releasen, bevor es warm wird, so quasi. Und dann habe ich gesagt so, ey, dann lass einfach noch warten. Ich habe keinen Bock, das im Sommer rauszubringen. Das ist einfach nicht der Vibe dafür. Und ich fand es auch einfach total cool, September so als erste Single rauszubringen, dann wenn auch September ist. Und nebenbei hab ich halt die ganze Zeit Mucke gemacht und kann so ja, umso schneller irgendwie danach dann auch wieder weitermachen.
Ändert sich denn dein persönliches Hörverhalten auch je nach Wetterlage?
Ja, schon. Ich glaube, also klar, irgendwie habe ich, wenn es draußen warm ist und die Sonne scheint, habe ich schon auch Bock, andere Musik zu hören. Dann höre ich, glaube ich, schon eher sowas wie Brockhampton oder so. Und wenn es draußen eiskalt ist und ich auch so, wenn ich auch im Herbst joggen gehe, dann feiere ich total sowas wie Bones oder Night Lovell zu hören oder so.
Hm. Kann ich verstehen.
Wie ist das bei dir?
Nice.
Ist es bei dir auch so?
Ja, ähnlich. Also, ja, schon. Es gibt schon, oder beziehungsweise, ich glaube, bei mir ist es so, dass ganz gerade bei neuen Alben, wie du es ja dann auch irgendwie gemacht hast, dass es echt wichtig ist, wann die rauskommen. Mhm. Weil ich glaube, also, ich fand irgendwie, ich habe mich sehr oder sehr lange auch auf das Haftbefehl-Album gefreut, das neue, und ich bin tatsächlich der Meinung, dass es ein großer Fehler war, das im Mai rauszubringen und nicht.
Ja.
Doch eben halt noch bis zumindest so September, Oktober, November zu warten, dass es so ein bisschen einfach passt.
Voll, also das war bei mir jetzt auch echt.
Keine Ahnung.
Ja, sorry.
Nee, erzähl ruhig.
Also, ja, es war bei mir auch echt eine, das war schon, am Ende wurde ich dann schon ungeduldig. Also am Anfang war es mir dann noch egal, dann auch noch irgendwie so das halbe Jahr zu warten, weil ich dachte, scheiß drauf, jetzt ist es halt einfach fertig und was soll's irgendwie, also. Man ist ja da, früher war ich da auch viel ungeduldiger oder so. Oder viele Rapper sind ja dann auch so ungeduldig und wollen dann einem sofort liefern. Und die Leute machen ja auch Druck und so, also die Fans wahrscheinlich. Aber ich wollte so drüberstehen, aber ich merke jetzt halt schon, dass ich mittlerweile wieder in einer ganz anderen Stimmung bin und diese Songs, wenn die so ewig rumliegen, dass man dann auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, dass es halt schwieriger ist, das wieder so wachzurufen, dieses Gefühl, das man hatte, als man es geschrieben hat. Also ich feiere die Tracks immer noch unfassbar krass, aber ich bin gerade auch trotzdem so innerlich in einer anderen Stimmung. Deswegen ist es gar keine schlechte Idee, die Songs dann auch relativ bald rauszubringen, wenn man sie dann auch gemacht hat. So, das ist so das Einzige, was mir auffällt, das ist so der einzige Nachteil jetzt. Aber ich glaube, es war trotzdem irgendwie ein guter Moment, um die Sachen zu releasen. Das hat jetzt alles sehr gut gepasst.
Ja, ich fand auch, also gerade die Single September im September zu droppen, das war schon irgendwie Das ist so ein nices Detail, was dann finde ich, also heutzutage, wie die Musikindustrie läuft, da geht sowas häufig einfach dann verloren, weil es dann ja nicht passt. Und dann ist es ja eben wie bei Haftbefehl so, dass der irgendwie 4 Jahre lang sagt, das Album kommt im Winter, und dann kommt es halt irgendwie im Mai, weil es wahrscheinlich halt ja sein musste und so irgendwie, keine Ahnung, das Major-Label im Hintergrund nicht mehr bis Winter warten konnte.
Ja, ja, voll. Oder es irgendwie eigentlich für den Winter angedacht wurde und dann, dass sich aber alles immer weiter verzögert wegen irgendwelchen Abläufen und dann alle das Gefühl haben, sie können es nicht ordentlich arbeiten, wenn es dann so übers Knie gebrochen wird. Das ist ja auch oft das Ding, dass es dann immer so nach hinten verschoben wird und deswegen irgendwie von der Jahreszeit her nicht mehr passt.
Ja gut, das kann total sein, das stimmt. Aber um direkt so ein bisschen dabei zu bleiben, was bedeutet denn so der Monat September für dich? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass du dann irgendwie beim Joggen gehen so Bones oder sowas eher hörst.
Ja, also den Ami Bones.
Ja, ja, ich weiß. Also okay, aber wahrscheinlich gut, das dazu zu sagen.
Ja, also September ist halt irgendwie mein Lieblingsmonat so. Ich meine, ich feiere den Sommer an sich auch extrem, natürlich. Also wenn man draußen ist, wenn die Sonne scheint, wenn man seine Leute draußen die ganze Zeit sieht. Ich meine, jetzt zu Corona war es nochmal ein bisschen was anderes. Aber ja, Sommer ist natürlich auch super nice. Aber September, da wird man dann so ein bisschen besinnlicher so oder ein bisschen mit gutem Gewissen kann man sich mehr zurückziehen, sich auch mal irgendwie einen geilen Film anschauen, irgendwie ein bisschen sich mehr inspirieren und so eine positive Melancholie ist dann vielleicht da und so. Das ist für mich auf jeden Fall immer eine gute Zeit, um Mucke zu machen. Und ja, wenn es auch noch nicht so scheiße kalt ist, sondern einfach so dieser Herbst-Vibe, den mochte ich schon immer so. Als Kind habe ich das auch schon geliebt.
Kann ich mir vorstellen. Ich finde tatsächlich auch, der Song passt atmosphärisch irgendwie dann genau in diese, was du eben gesagt hast, diese Melancholie so ein bisschen oder diese schöne Melancholie so ein bisschen, also das passt da total gut rein, ja. vom Vibe her. Gut, dann würde ich gerne noch ein bisschen oder einmal drüber sprechen, warum du dich eigentlich überhaupt dafür entschieden hast, 2 EPs zu machen und nicht ein Album.
Ja, weil man dann einfach ganz anders mit den Sachen arbeitet, dann hat man erstens 2-mal Output. Natürlich, was irgendwie strategisch schon auch schlau ist so, weil dann kann man auch irgendwie mehr Singles dazu droppen und ich lieb's ja generell, Videos zu machen, das macht mir einfach übelst Spaß so, weil ich eh immer irgendwelche visuellen Ideen habe, wenn ich so Songs mache und das geht, wenn man 2 EPs released, halt viel besser, weil bei einem Album kann man nicht irgendwie 8 Videos dazu releasen, so einfach, dass das sprengt voll den Promo-Plan und bei 2 EPs, da ist es irgendwie kein Thema, wenn man dann 4 Videos pro EP released, so. Und ja, und das ganze Ding ist halt für mich schon auch eher Mixtape, so, dieses ganze Bugtape, deswegen heißt es ja auch so Tape und war auch eher so wirklich mal sowas, wo ich mich künstlerisch komplett ausprobiert habe und ich das erste Ding in sich so geschlossen ganz gut fand, so, und die zweite auch irgendwie alles ganz gut zusammengepasst hat, so. Das hat dann irgendwie schon Sinn gemacht, das zu teilen.
Ja, ja, okay. Ja, weil, also ich finde es immer interessant, wie das in Deutschland ich glaube, das ist tatsächlich auch eine sehr deutsche Geschichte, dass so, sobald man nicht das große Albumfass aufmacht, einfach nur, egal wie das am Ende die Musik klingt, sondern einfach nur vom, wie man es quasi verkauft, dann ist sofort nicht so die ganze Aufmerksamkeit da, finde ich.
Ja.
Und das ist eigentlich, also gerade, sowohl jetzt bei dir als auch zum Beispiel bei Gold Roger, mit dem habe ich da, als der den zweiten Teil von seinem Discman Antischock rausgebracht hat, auch mal drüber gesprochen, weil er so meinte, dass es halt so, oder dass er das so komisch fand, dass das irgendwie, ja, eigentlich ist es halt ein, also dass es nicht so richtig um die Musik geht, sondern mehr irgendwie darum, was man jetzt sagt, was es ist, wenn es um so Aufmerksamkeitsökonomie geht. Hast du das auch irgendwie gemerkt?
Ja, also da wurde jetzt nicht so explizit so sau viel drüber, also das wird deshalb nachgefragt, aber einfach so intern, so wie diese Art, wie es dann kommuniziert werden soll, dass dann das Label schon sagt, so, ey, wir nennen es lieber Album am Ende, weil das bringt uns auf jeden Fall mehr Punkte bei bei irgendwelchen Plattformen und so weiter und so fort. Also das habe ich schon gemerkt. So. Und ich bin ja auch da total so rangegangen mit dem Vibe, dass ich einfach Sachen ausprobieren will und dass ich einfach Bock habe, irgendwie musikalisch da neue Wege zu gehen und so. Und die, ja, einfach irgendwie wir drauf los produziert haben und das ja dann auch im Prozess eher so dann klar war, was es eigentlich ist irgendwie. Und ja, dieses jetzt ist jetzt so krass zu benennen. Ich finde es immer geil, die Sachen dann auf jeden Fall ein bisschen Understatement-mäßig zu veröffentlichen.
Gut, dann hätte ich noch eine Frage zu diesem ganzen Release drumherum. Was war das eigentlich für eine Geschichte mit dem Leak von der Box irgendwie? Das habe ich so über Instagram so ein bisschen mitbekommen.
Ja, da haben auch so viele Leute, so viele Leute alarmiert geschrieben und so und gedacht, jetzt wäre wirklich irgendwas von mir geleakt worden oder so Anteilnahme geschickt und so Beileidsbekundungen und so. Das kam irgendwie daher, dass wir bei Angst, habe ich ja einfach ein Video gemacht, nur aus im Selfie-Modus so, Kamera auf mich gerichtet und das ganz schnell aneinander geschnitten. Und hatte am Ende die Idee, dass mir am Ende jemand das Handy rippt vom Video, dass es mir halt so geklaut wird und jemand wegrennt mit meinem Handy. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir dann irgendwie sagen, okay, es gibt plötzlich so eine Handy-Resale-Seite, wo so mein Handy angeboten wird oder so Handys und derjenige hat halt das Material da drauf und genau und so weiter und so fort. Und dann war das eigentlich eine ziemlich coole Idee, wo ich dann auch echt einige Leute auch aus der Szene geschrieben haben. So. Und war irgendwie eine angenehmere Art, so diesen Bundle-Link zu posten und so zu zeigen, so okay, das ist jetzt das Bundle mit den ganzen Inhalten und man kann das jetzt bestellen, als einfach nur zu sagen, so hey, yo, ich bin Dizzy. Hier mein neues Bundle, Bugtape, kauf das, klar.
Okay, witzig, das habe ich echt irgendwie nicht, also ich habe das komplett für irgendwie bare Münze genommen, dass das so geleakt wurde, aber dann hat das ja wahrscheinlich funktioniert.
Ja, ganz gut geklappt, also da ist halt auch echt, also verhältnismäßig gab es da auf jeden Fall viele Bestellungen, so für meinen, also so nach meinem Gefühl, also dann auch so direkt mit einem Schlag hat das irgendwie viel gebracht.
Sehr gut. Okay, dann würde ich jetzt mal so, okay, dann können wir jetzt halt auch mal ein bisschen auf den Inhalt so kommen von der Mucke. Du hast gesagt, und das stand auch in diversen Pressetexten irgendwie, dass jetzt so ein bisschen das Bugtape ja auch durch so die Aufmachung draußen, also drumherum und so und wieder mit dem Käfer und sowas, dass es zu der Pestizid-EP zurückkehren soll, zumindest so grob als Überkonzept. Was ist denn in deinen Augen so die Essenz von Pestizid? So, wenn du jetzt drauf guckst.
Ja, Pestizid war halt wirklich einfach für mich das war ja auch ein totales Ausprobieren, wo ich damals mit Fruity Loops Beats gebaut habe, die halt relativ verschroben waren, selber drauf getextet habe und mit so einem Anti-Gefühl so. Dafür stand das Pestizid auch irgendwie so. Pestizid war so diese Gesellschaft und irgendwie so diese Mächte von oben und wir sind so das Ungeziefer, irgendwie so nach dem Motto. Und Bugtape ist auch wieder irgendwie musikalisch versucht, irgendwie verspultere Beats zu machen, sich auszuprobieren, neue Wege zu gehen. So. Das war ja damals bei Pestizid auch so, dass es zu der Zeit relativ, also würde schon fast behaupten, also da war es halt mal was anderes. So. Das haben schon auch ein paar Leute gesagt, dass das innovativ ist. Das war so die Zeit, wo das mit Odd Future gerade mal so losging und dann bis dahin im Deutschrap alles noch sehr glatt gestriegelt war so und immer so fette Core-Beats und was weiß ich. Und dann mal so, man angefangen hat mal Beat, so Hip-Hop-Mucke mehr mit Kunst zu verbinden und so. Das war da irgendwie so das Ding und das habe ich jetzt beim Bugtape halt auch versucht, nur halt mit nochmal neueren Mitteln und nicht irgendwie mit Fruity Loops geklicke, sondern diesmal mehr mit so analogen Geräten und so. Also so einfach mal, ja, versucht, so gerade so von der Instrumentalseite irgendwie andere Wege zu gehen. Und inhaltlich ist es auch wieder so ein, so beschreibt es mich so in meinem Bau und wie ich so die Welt beobachte irgendwie da draußen, was da so alles abgeht und so, genau.
Ja.
Das hat für mich irgendwie dazu gepasst. Gerade auch wegen diesen ganzen Glitches, die man hört und so. Also ist eher so eine Soundsache und deswegen eher Bug als der Computerfehler so.
Warum faszinieren dich diese Sounds? Kannst du das sagen?
Weil es sowas nicht Programmiertes hat, so. Also nicht so, ist halt nicht so wie irgendwie von der Produzentenschule SAE so gelehrte Beats, die alle irgendwie möglichst high-end und brillant klingen und alles klingt super sauber, sondern Glitches haben immer sowas Organisches und so Fehler haben immer was viel Lebendigeres, so als einfach nur super sauber produzierte Sachen. Deswegen mag ich sowohl dieses analog produzieren als auch das, auch Störungen fand ich schon immer cool. Und auch beim Film ist es ja, also wenn du einfach zum Beispiel jetzt ein super hoch aufgelöstes, super scharfes Bild hast, einfach irgendwann viel langweiliger, als wenn du da Fehler drin hast im Bild oder wenn du da Körnungen drin siehst und so. Also die Fehler machen ja Sachen erst interessant. Ist ja eigentlich in allen Bereichen so. Ist ja auch bei Gesichtern so oder so. Wenn es zu alles nur symmetrisch und glatt, dann ist ja auch langweilig so. Ich finde ja so ein Fehler im Gesicht, so blöd klingt. Also ich verstehe auch, wenn so ein hübsches Gesicht und so ein paar schiefe Zähne, finde ich auch nice irgendwie.
Okay, interessant. Was bedeutet eigentlich Angst für dich? Also jetzt nicht mal unbedingt im Sinne des Songs, weil da geht es ja ganz viel so um so ein bisschen, keine Ahnung, Fear of Missing Out oder so gesellschaftlichen Druck und sowas, sondern eher so allgemein. Wie gehst du mit Angst um?
Also ich selbst würde schon sagen, dass ich ein recht ängstlicher Mensch bin, so, auch wenn viele das nicht merken. Aber auch nur, also ich bin in vielen Bereichen sehr optimistisch und blauäugig, also viel krasser als andere Leute so, die da viel mehr so auf Sicherheit gehen, aber trotzdem habe ich so gerade im Umgang mit Menschen schon eine Unsicherheit so, die ich glaube ich auch so kompensiere dadurch, dass ich Mucke mache, die halt total, also so nicht so unbedingt konform ist mit allen Menschen so, aber ja, keine Ahnung, boah, muss nochmal drüber nachdenken. Also ich glaube einfach, dass Angst halt so der natürlich schon der Grund für vieles, vieles Schlechter auf der Welt ist und der Grund, warum also so, dass die Leute Angst haben, irgendwie so arm zu sein, dass die Leute irgendwie Angst haben davor, weniger wert zu sein als andere und so, das ist halt schon der Grund dafür, dass Menschen halt auch sehr ignorant durchs Leben gehen. Weil sie immer so erstmal auf ihre eigenen Ängste schauen. Und ich glaube, dass Angst, darum geht es auch in dem Song Angst, so dass viele, der Grund, warum man immer so mit seiner Gang prahlt und so, vielleicht so ein bisschen mit dem Augenzwinkern beschrieben ist, die Angst davor, eigentlich alleine zu sein oder dass man als Außenseiter irgendwie dasteht oder die Angst davor irgendwie, ja, vor allem die Angst davor, dass man von außen nicht so als so fresh angesehen wird oder als irgendwie stylisch oder so und das, genau, dass man auch immer so den angesagten Hip-Hop-Trend nachrennt, um irgendwie, wenn man Angst davor hat, nicht angesagt zu sein und nicht in zu sein bei seinen Leuten und so weiter, ja.
Ja.
Sorry, war ein bisschen kryptische Aussage.
Alles gut, finde ich irgendwie total interessant, weil ich finde, es gibt so, also so jetzt gerade auch auf den ja jetzt recht wenigen Songs der EP ganz viele verschiedene Formen von Ängsten und auch ganz viele verschiedene Arten damit umzugehen, habe ich so das Gefühl, weil an einer anderen Stelle rappst du dann halt eben auf September, rolle meine Ängste in ein Pape und brenn's ab.
Mhm.
Also so, da ist dann ja nochmal was komplett anderes irgendwie mit gemeint und auch ein komplett anderer Umgang nochmal als auf dem Track Angst eigentlich. So, das ist ja quasi ja, fast so das Gegenteil von ich ertränke das irgendwie in so einem Gang-Gefühl oder sowas.
Voll. Also bei September geht es viel mehr um so Ängste von außen und sich halt noch viel mehr so, viel mehr zu verdrängen und sich abzulenken von all dem, was in der Welt Schlimmes passiert. Und bei dem Song Angst direkt geht es halt wirklich eher so um diesen gesellschaftlichen Druck und diese inneren sozialen Ängste und so, ne?
Ja, und später kommt dann nochmal irgendwann, oder geht es dann nochmal irgendwann so in diese Richtung, dass man, oder dass du einen einen Malle-Hit oder so, glaube ich, heißt es, schreiben willst, um nicht in Vergessenheit geraten zu werden. Also irgendwie so auch Angst als so ein bisschen so ein Motor. Das fand ich bei, oder da gab es von T.S. Ullmann, glaube ich, vorletztes Jahr oder so einen relativ interessanten Song dazu, dass ja Angst auch total so einen Antrieb sein kann, irgendwie in so eine Richtung, so
total,
wenn man Angst hat, keine Ahnung, vergessen zu werden, ja, oder so, ja, dass voll. Man dann versucht, sich noch irgendwie weiter zu pushen. So.
Ja, also das ist, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, war das Freud, dass halt ganz viel einfach nur mit so ganz viel, also gerade die Angst zu vergessen zu werden, so ganz eng zusammenhängt mit der Todesangst generell.
Mhm.
Und daran habe ich irgendwie gedacht dabei, so bei der Zeile. So diese Angst vor dem Tod.
Ja, ist ja auch so ein bisschen sarkastisch gemeint, ja auch, aber ich fand es schon interessant, dass es so echt auf drei Songs irgendwie die Angst auftaucht und jeweils so in einem völlig anderen Kontext und auch mit einer völlig anderen Idee dahinter.
Mhm.
Und gleichzeitig finde ich, dass Angst halt eigentlich so ein Thema ist, was häufig so weggeschoben wird. Darüber wird wenig geredet, darüber wollen wenige Leute, glaube ich, auch reden.
Mhm.
Aus verschiedenen Gründen halt. Und deswegen, ich mag immer solche Themen, die halt so ein bisschen, die so auf der einen Seite total alltäglich sind, weil Angst ist jetzt, das Wort kennt jeder weiß, was dahinter steckt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist das trotzdem ein interessanter Begriff und ein interessantes Konstrukt, hinter das man irgendwie nochmal hintergucken kann und sollte.
Mhm.
Was aber häufig einfach nicht passiert.
Ja, voll. Also mich interessieren halt auch so die Emotionen, die unterschwellig passieren, so, also so, was im Unterbewussten ja auch stattfindet. Und damit beschäftige ich mich dann auch irgendwie auch musikalisch irgendwie und versuche das irgendwie so ein bisschen auf der zweiten Ebene mitzutransportieren oft. Ja,
ja, also, hat, finde ich, funktioniert. Um jetzt so ein bisschen einen komischen Übergang zu machen, vielleicht, das mag ja Nico immer so gerne, was ist denn größer bei dir, die Angst, irgendwo nicht reinzupassen oder die Angst, zu angepasst zu sein?
Das ist halt, ey, das ist dann wieder so rum, so genau der Zwiespalt, um den es bei Freak geht, bei dem Song. Weil irgendwie ist beides da. Ich hab total Bock, irgendwie auch natürlich will man irgendwie auch dazugehören und auch so bei den coolen Leuten in der Szene jetzt zum Beispiel oder so, oder ich weiß es nicht, irgendwie will man ja auch irgendwie auch normal sein, so man will ja nicht auf Dauer so der Freak sein, der von allen anderen auch nur so als Freak gesehen wird und als der irgendwie nicht reinpasst, aber normal sein ist irgendwie auch nicht das Wahre, so, und einfach nur in der Masse unterzugehen, das war auch irgendwie nie so mein Gefühl, das ich hatte irgendwie mit mir und mit dem, was ich machen will und so, und habe mich auch nie so gefühlt, als ob ich so diesen 9-to-5-Job machen könnte und dann ab und zu mal in Urlaub fahren und keine Ahnung. Ich habe immer schon gemerkt, dass meine Interessen immer woanders liegen als das, was, wo ich das Gefühl hatte, dass, wo bei den anderen das Interesse liegt. Also es ist ja auch immer so eine subjektive Wahrnehmung. Deswegen kann ich das gar nicht beantworten. Es ist irgendwie, gehört beides dazu. Wenn ich zu lange irgendwie der Freak bin und zu lange irgendwie meinen Film fahre, so meinen eigenen, umso mehr wächst dann wieder dieses Gefühl, einfach ganz normal zu sein, einfach nur am liebsten dann auch wieder mal irgendwie mal einen ganz normalen Job haben und einfach nicht aufzufallen und einfach auch mal, das würde auch einfach so viel Ruhe bringen und so viel Struktur, so. Deswegen bin ich da, ist man da, glaube ich, immer hin und her gerissen, immer, das ist immer so ein Pendel, was aber auch völlig okay ist, so, um auch irgendwie psychisch gesund zu bleiben in all der Verrücktheit, so. Yo.
Ja. Wo du es jetzt gerade ansprichst, so, da kam mir dann irgendwie, gerade bei dem Song Freak, aber auch wenn man sich so, ja, allgemein durch die EP hört, so ein Gedanke, das ist ja irgendwie jetzt schon länger so, keine Ahnung, wenn man so über in der Kulturtheorie oder auch, keine Ahnung, einfach bei uns im Podcast unterwegs ist, dann hört man ja immer wieder, dass so diese Subkulturen oder Jugendkulturen oder ja so Genres mittlerweile, dass es so komplett weg ist. Das ist nicht mehr so, okay, wenn man in eine Schule guckt, dann laufen da irgendwie, hey, die Punker rum, die Hip-Hopper, die Goths, die Popper, die Mettler und sowas, sondern das ist heutzutage dann halt irgendwie echt nur noch auf dieses, ja, fast so schwarz oder weiß zugeschnitten ist, so entweder halt Freak oder Normalo, was man ja auch so in diesem, es gab ja irgendwie mal vor so ein paar Jahren so dieses totale Abfeiern von so Normcore und sowas.
Was ist das?
Hab das immer so ein bisschen als Pendant zu den Poppern aus den 90ern irgendwie wahrgenommen, dass das halt einfach Leute sind, die ich glaube auch Mark Zuckerberg war da so ein bisschen so einer der führenden Figuren, die sich irgendwie sagen als Geschäftsmodell, okay, ich kaufe mir 10-mal dieselbe Hose, 10-mal ein weißes T-Shirt und 10-mal eine blaue Jacke darüber und trage halt jeden Tag dasselbe, um möglichst nicht aufzufallen, um irgendwie komplett so in der Masse zu verschwinden und einfach so dieses Normalsein total abfeiern.
Voll. Das mag ich auch. Also viele Freunde von mir sind auch so, also dass sie sich auch echt nicht so viel draus machen. Also ich habe da auch so die ganze Range an Leuten, so einen guten Freunden, die sich auch extrem viel aus so einzelnen Pieces von Klamotten machen und so und halt stylmäßig halt so voll rausstechen wollen so und dann aber auch die sich halt gar nichts draus machen. So. Ich kann irgendwie beiden Seiten was abgewinnen, auf jeden Fall. Aber dieses Normcore, das ist ja auch irgendwie fast schon wieder so eine Rebellion gegen dieses, dieses ganze Style-Gehabe und so. Und alle sehen immer ausgefallener aus, lassen sich die Gesichter tätowieren. Hier gerade in Berlin, so, da überrascht einen ja wirklich nichts mehr. Und ja, ich finde dieses an sich, sich einfach nicht so viel draus machen und einfach so zweckmäßig irgendwie so ein paar Klamotten haben, auch völlig legit und auch irgendwo sympathisch, aber ey, so langsam, also ich interessiere mich auch schon, also ich finde es auch schon nice, wenn ich mal irgendwas sehe, wo ich sage, wow, nice, das passt irgendwie gut zusammen und was weiß ich, so geile Jacke von Fuck the Population, so kostet 300 Euro, irgendwie finde ich das dann auch wieder nice. Ich bin da irgendwie nicht so festgefahren einfach. Und das finde ich immer am wichtigsten. Ja. Und was so diese ganzen Genres angeht, das finde ich halt mega geil so an sich, dass so halt alle diese ganzen Subkulturen so verschwimmen. Das hätte ich mir für meine Schulzeit auch gewünscht, so dass es noch nicht so diese Grenzen gab zwischen, okay, die Techno-Leute oder nee, diese Popper so, die sind Normalos und dann irgendwie die Hippies und alle haben aber richtig krass was gegeneinander. Oder also so, ich war immer schon so in allen Subkulturen gerne unterwegs irgendwie und fand das immer, hab mir überall sowas rausgezogen, fand es spannend und fand immer so Scheuklappen, das war das Schlimmste irgendwie. Und heutzutage so, das ist so, geht mir voll gut rein, wenn du dann so die Hip-Hop-Kids, die aber auch gleichzeitig so ein bisschen punkig angehaucht sind, dann so im Moshpit die ganze Zeit rumspringen und so diese Genres so verschwimmen, das feiere ich voll ab.
Ja, total. Sich auch so. Lass uns doch nochmal so ein bisschen zurück auf oder darauf kommen, auf so Erfolg und auch so Misserfolg, weil das ja so auch wesentliche Themen sind, so ein bisschen. Ich hatte ja, glaube ich, den Artikel, den ich letztes Jahr über dich geschrieben habe, da war das ja so ein bisschen mein Aufhänger, dass du so ja eben genau dazwischen schwimmst, eigentlich zwischen so irgendwie Arbeiten mit Clouseau und auch so in so eine Pop-Richtung zu schielen und irgendwie ja größer und ja im Mainstream auch erfolgreicher werden zu wollen, aber gleichzeitig eben auch ja so innovative Musik zu machen und auszuprobieren und sich irgendwie nicht zu verbiegen oder so. Ist das so ein oder ist das dann quasi die Fortsetzung von diesem von diesem Freak gegen Normalo Ding?
Ja, vielleicht. Also, ja, ich weiß nicht, also beim Bugtape, ich habe jetzt das Gefühl, bei den neuen beiden EPs, so, da habe ich irgendwie mehr drauf geschissen, so auf dieses, das muss jetzt übelst krass connecten, so. Und habe irgendwie schon mehr mich halt, wie gesagt, ausprobiert. Und dass ich so melodiöse Musik mache, das gehört irgendwie zu mir, so, das feiere ich auch, aber wir waren da schon so ziemlich eigenbrödlerisch unterwegs und haben einfach versucht, das einfach gut zu machen mit gutem Sound und auch so ein bisschen mit dem Know-how von Kidney Paradise und Tom Park, so, die einfach mehr aus der Indie-Ecke kommen. Einfach so mega Bock, was gehabt, was zu machen, was man einfach nicht kennt irgendwie oder was man irgendwie mal was wir einfach feiern und also so, das ist einfach so Mucke von auch so Death Grips oder so, die einfach, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, die einfach mega ja. so, weiß ich nicht, mit dem Kopf durch die Wand ist und gleichzeitig, also ich glaube auch so dieser punkige Part, der kommt auch viel von Tom Park, den, wo ich auch irgendwie Bock drauf hatte, so, also gerade der Beat von Angst ist von ihm so und dann habe ich einfach was drauf geschrieben, aber sowas wie Freak ist halt schon zum größten Teil von mir selber produziert und da merkt man schon, dass ich, selbst wenn ich selber einfach loslege, dass dann einfach so recht poppige Vibes oder so Gesangsvibes oft so durchkommen. Ich glaube, weil ich so eine Musik auch cool finde und ja, also diesmal habe ich da nicht so, wie gesagt, beim Bugtape habe ich mir da irgendwie keinen, da jetzt auch gerade bei der B-Seite nicht so einen Druck gemacht, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass es halt irgendwie noch ehrlicher ist, dass es halt eigentlich ganz gut läuft dafür so und und das ist auch eher so das Gefühl, dass ich habe, ist halt auch eher, dass wenn man so auf Krampf versucht, die Masse zu erreichen, dass es dann eher fehlschlägt, als wenn man einfach nur ehrlich sein Ding macht so und das einfach da einfach dran bleibt und das dann einfach auch das dann einfach, ja, man wird ja dann auch immer besser und immer klarer so von dem, was man macht und das connectet, glaube ich, dann viel besser am Ende so und ja, ich hab jetzt eigentlich nicht das jetzt gemacht, um damit auch irgendwie Stadien zu füllen, sondern einfach irgendwie, weil ich das Bedürfnis hatte und ja, und ich glaube, dass es da auch, oder merke ja auch, dass es da viele Menschen gibt, die das irgendwie fühlen und irgendwie auch mal dankbar sind, dass es mal sowas gibt oder sich textlich voll angesprochen fühlen oder so, also und die sich da dann auch wirklich damit beschäftigen und sich reinhören, so, weil vielleicht stößt es bei den anderen, ein oder anderen beim ersten Mal hören irgendwie ab, so, weil die so nicht den Zugang finden, aber viele, die da schon den Zugang haben, die verstehen das alles halt komplett und das ist halt irgendwie dann auch cool.
Ja. Ja. Ja, stimmt. Und ich finde ja tatsächlich auch, ja, wie du eben schon gesagt hast, so diese melodiösen Songs oder teilweise ja schon Hits wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber so, ich finde so September ist halt ein krasser Ohrwurm. Keine Ahnung, Du hast mein Herz im Darknet verkauft von der A-Seite ist halt auch so, so ein Song, der eigentlich, keine Ahnung, würde ich sagen, auch problemlos irgendwie in Playlisten funktionieren könnte oder was weiß ich. Mhm. Und trotzdem kommen, wenn man sich dann das Album oder die EPs durchhört, kommen jeweils nach September und nach Du hast mein Herz im Darknet verkauft so gefühlt die krassesten und ja, so nach so doll, am dollsten klingenden den Songs irgendwie. Gerade jetzt bei der B-Seite mit Murphy's Law, das ist ja wirklich dann, finde ich, schon so der echt soundmäßig krasseste Song auf dem, ja. auf dem Tape.
Ja.
Ist das auch eine Absicht? Also sollte das so ein Spiel mit diesen Gegensätzen sein oder ist das dann...
Voll, also das ist ja voll. Also wenn man dann so einen krassen Song macht, dann schon irgendwie am besten nach einer Stelle, die irgendwie erstmal noch angenehm ist und so einen noch ein bisschen beruhigt oder ja, weiß ich nicht. Also so, das ist ja beim Film auch so. Du hast dann so die stressigen Terrorparts so bei Horrorfilmen immer kurz bevor es dann vielleicht wieder so richtig aufgeht und alles alle wieder aufgefangen werden und so und dann steigt das wieder an und ja, ich finde es schon spannend, so zu denken auch. Und ich finde, es kann auch stressig sein, wenn es halt nicht zu lange geht und man dann halt, wie gesagt, auch wieder so aufgefangen wird. So.
Ja, das stimmt. Habe ich mich noch so ein bisschen gefragt, wie die A- und B-Seite des Tapes eigentlich genau zusammenhängt.
Ja. Also, gute Frage.
Weil es kommt ja dann jetzt auch halt die Vinyl ja raus und das ist ja dann wirklich so A- und B-Seite. Mhm. Ne? Und dann ist es ja schon irgendwie quasi wie so ein Album und auf der anderen Seite oder halt eben wie ein Mixtape oder wie auch immer und auf der anderen Seite merkt oder hört man ja schon so ein bisschen die Unterschiede.
Ja, ja, also dieses die A-Seite war auf jeden Fall noch unbedarfter und die B-Seite ist halt, das sind wirklich vor allem auch Songs, die schon viel länger stehen teilweise, die ich irgendwie länger noch rumliegen hatte und diese A-Seite war, da haben wir uns noch ein bisschen mehr ausprobiert auf jeden Fall, aber da hast du ja auch schon so ein bisschen die deeperen Songs wie wie Error Sound und so. Da geht es schon auch so in diese Richtung und es sind trotzdem auch so ein bisschen trotzdem auch Songs mit, von die, wo ich mich irgendwie mit meinem Innenleben auseinandersetze, so wie bei Error Sound, dieses, da geht es wirklich noch mehr so um so toxischen Beziehungskram oder auch so Auseinandersetzung mit diesen, mit dieser Zeit gerade so, was irgendwie Beziehungen angeht und dann halt, du hast mein Herz im Darknet verkauft, halt einfach so ein wütender Trennungssong. Und dann ist so die B-Seite, das ja, hast du mit Lauf halt auch immer noch auch wieder so einen wütenden Trennungssong. Aber im September vorher nochmal so ein irgendwie verdrängen und ey, das ist September, alles ist gut. Und am Ende mit Lauf dann nochmal zu zeigen, so ey, aber so richtig versöhnt haben wir uns trotzdem nicht. So.
Ja. Ist es denn dann eine Geschichte quasi, die erzählt ist? Also so, wenn du jetzt von einer toxischen Beziehung sprichst, ist das eine auch also autobiografische Beziehung quasi, die du dann verarbeitest? Oder sind das mehrere Erinnerungen oder mehrere Erfahrungen? Oder ist es sogar komplett fiktiv?
Nee, das sind mehrere Erfahrungen, würde ich sagen, die damit einfließen und so Grundgefühle an bestimmten Stellen. Aber wie ich auch gesagt habe, das ist alles jetzt schon wieder auch eine Weile her so, weil die Songs jetzt auch ein bisschen rumlagen. Aber zu der Zeit habe ich das irgendwie gefühlt und oder einfach so diesen Beat gemacht, diesen Grundbeat und dann einfach so diesen Vibe so gefühlt. Und dann einfach kam bei mir irgendwie Erinnerungen hoch, die ich einfach dann so verarbeitet habe. Oder bei Error Sound war es jetzt wirklich eine recht toxische Beziehung, die ich hatte, verbunden mit so einem Zitat von Mr. Robot, wo so eine Darstellerin fragt irgendwie so, Alexa, liebst du mich? Oder irgendwie so, wo die sich so einsam gefühlt hat und das fand ich auch so beschreibend für diese Generation, so wo geht es auch vieles um so Einsamkeit einfach und genau.
Ja, ich finde super, dass du Mr. Robot ansprichst, weil das ist jetzt, oder wäre jetzt irgendwie genau der nächste Punkt auf meiner Liste gewesen, so ungefähr. Weil ich finde, da passt super viel thematisch und auch so von den Motiven und von den Bildern, die du irgendwie zeichnest, da passt super viel in diese Serie rein. Also du hattest mir, glaube ich, genau das, was du eben sagtest, dieses direkte Zitat, das hast du mir letztes Jahr mal gesagt. Und da kannte ich die Serie noch nicht und habe sie mir dann echt während des ersten Lockdowns relativ schnell reingefahren und fand es auch echt, also das hat mir sehr gut gefallen irgendwie. Mhm. Und ich finde jetzt bei der zweiten Seite gibt es super viele Referenzen, wo ich nicht so richtig weiß, ob das tatsächlich beabsichtigt sind oder ob das jetzt so ein bisschen, weil ich mache das sehr gerne, dass ich dann so Sachen überinterpretiere und das gerade so ein bisschen so in diesem Hype von der Serie so ungefähr bin und dann so alles auf einmal so dann zusammenkommt sehe. Deswegen, um jetzt so eine ganz lange Frage einmal kurz zu stellen, war das tatsächlich ein sehr großer Einfluss auf das Tape? Also diese Serie?
Jetzt bei den weiteren Tracks gar nicht so stark, würde ich jetzt mal sagen. Ist, glaube ich, einfach nur dieses Grundgefühl von dieser Serie und da gibt es ja viele, viele Sachen, die ähnlich sind und die so ähnliche Themen ansprechen und so. Also diese Mr. Robot ist ja gefühlt so ein Sammelsurium aus Referenzen so von allen möglichen, also sei es Fight Club oder Film-Noir-Sachen oder Hacker-Film oder so, das ist ja wirklich alles so zusammen, mal alle diese Themen, auch Drogenabhängigkeit und was weiß ich, alles zusammengefasst und dann auch noch diese Bipolarität und so, alles, was dazu gehört, in eine Serie geballert und dann auch so diese Bilder einfach und wie das alles so geframed ist und diese Farben und so, die sind halt so für diese, weiß ich nicht, die springen am, die Serie bringt fast am besten diese Welt auf den Punkt, so. Wobei ich auch nur so die zweite Staffel gar nicht mehr so geil fand und später fand ich es dann wieder cool die letzte Staffel fand ich auf jeden Fall schon echt wieder ziemlich nice, aber ja,
das stimmt.
Da gibt's ja viele Sachen, so auch irgendwie Animes und Filme und diese ganze Dizzy-Welt so von Anfang an, bevor ich Mr. Robot geschaut habe, habe ich mir die so vorgestellt oder so ein bisschen so mir so kreiert irgendwie. Damals mit Pestizid, so, das ist ja schon so bewusst so eine Welt, die ich da auch irgendwie erschaffen habe, so, und dann auch mit Finn, dieses Bipolare und so, das ist schon alles, also als ich es dann geguckt habe, habe ich auch gemerkt, wie sehr das so miteinander passt irgendwie. Aber ja. Genau, und das habe ich beim Bugtape auf jeden Fall
ja.
Auch noch so weitergeführt. Das wird jetzt aber beim nächsten Album, werde ich mich davon ein bisschen lösen.
Ja, nee, aber mir hat es irgendwie, also ich fand das total krass irgendwie, weil man dann so, keine Ahnung, dass das mit der Kapuze auf Freak, das ist ja auch so total, das passt ja auch so total in diese Serie, da setzt sich ja auch irgendwie so immer in den entscheidenden Momenten so diese Kapuze auf, wenn er quasi so ein bisschen zu diesem Freak wird oder so.
Mhm.
Oder ich weiß gar nicht, welcher Song das war, aber wo du sagst, so, solange keinen Schlaf, ich glaube, ich sehe Gespenster und sowas.
Ja, voll.
Das kommt ja auch alles irgendwie dran vor, aber ich, keine Ahnung, ich fand es irgendwie total interessant, wie das so, oder wie diese Welten dann auch ineinander greifen, und ich mag das total gerne, wenn das in, also wenn man so eine Referenz irgendwie aufdeckt, sage ich jetzt
ja,
mal,
ja.
Und dann so sich so ein bisschen Sachen erschließen und auch so Parallelen und sowas.
Voll.
Hast du da noch andere ja, Tipps oder Referenzen, die du sehr, sehr wichtig, die sehr wichtig für dich waren, die du sehr gerne mochtest?
Also eine Inspiration war zum Beispiel der DJ Danger, heißt der, aus Frankreich, so mit seinem Artwork. Das war am Anfang stark eine Inspiration. Für diese Finn-Gestalt auch, weil der auch mit so leuchtenden Augen immer aufgelegt hat und sehr so fast so eine 80er-mäßige düstere Musik so auflegt und dazu immer so animiertes Artwork immer so hatte, also auch so eine Welt einfach erschaffen hat. Das fand ich super spannend. Am Anfang war viel Inspiration auf jeden Fall Tyler, also so hier Tyler the Creator und so, dieser ganze Film, wobei es natürlich, oder vor allem auch eher Earl Sweatshirt, so dieses Hive-Video, solche Sachen. Und aber so dieses, also so auch so, ja, irgendwie Mr. Robot bringt es schon echt gut auf den Punkt, so dieses so ein bisschen außenseitermäßige, Drogen spielen eine Rolle, diese so ein bisschen so, man beobachtet diesen Kapitalismus da draußen als so das große Böse und verliert sich in so eine Welt und hat gleichzeitig, wie fühlt man sich manchmal, als hätte man eine böse Seite, weil man so auf der einen Seite so naiv ist und auf der anderen Seite aber auch gerade dieser Rap-Einfluss so, dieses Harte so, deswegen war für mich diese Welt so relativ schnell klar, so ohne dass ich jetzt, also, und wie gesagt, später kam der Mr. Robot, habe ich das gesehen, das hat das sehr gut so mal so visualisiert, so das, was ich eigentlich vorher die ganze Zeit schon im Kopf hatte. Aber ich muss jetzt nochmal überlegen, ob es da nochmal, da gibt es auf jeden Fall Filme, die das auch schon so ein bisschen angerissen haben. Jan Wehn hat mir mal den Nachtmar empfohlen, nachdem er meine Musik gehört hat. So, der Film passt ganz gut auch in diese Welt. Da geht es aber mehr um so eine düstere Feierkultur und so. Weil das ist, spielt ja bei den Songs auch manchmal so eine Rolle bei mir, bei dieses Raven und sich wegballen und so. Ja.
Ja, total. Ja, ich mag das immer ganz gerne dann so, also ich finde, solche Fragen werden häufig missverstanden als, oder auch gerade in Deutschland, wo es teilweise halt leider auch so der Fall ist, als, hey, wo hast du denn das und das kopiert? So sehe ich das aber gar nicht. Also ich finde es eher, viel eher dann in solchen, oder aus solchen Podcasts oder sowas ziehe ich mir sehr gerne halt irgendwie Serientipps einfach oder auch Filmtipps, Musiktipps und sowas. Und das finde ich halt viel interessanter, auch wenn das halt eben einfach einen weiteren Zugang in diese Welt noch oder weitere Türen in dieser Welt noch öffnet.
Ja, hast du.
Und ich habe das Gefühl, da ist bei dir irgendwie sehr viel da, was so, wo noch so Türen sind, die man gar nicht im ersten Moment findet.
Ja, also wenn du jetzt Serientipps willst, hast du bestimmt schon gesehen, The End of the Fucking World. Das
habe ich, nice. Hab ich schon gesehen. Fand ich auch gut. Aber ich glaube, da gab es irgendwie noch eine zweite Staffel, die fand ich nicht so gut.
Ja, also zur Zeit habe ich jetzt auch echt wenig Serien geschaut, muss ich sagen.
Ja.
Also echt so, was ich früher so an Kulturkonsum, was ich mir früher alles reingezogen habe, so ich in letzter Zeit habe ich so, jetzt habe ich zum Beispiel hier mal so angefangen, mal wieder zu lesen seit sau vielen Jahren und hier so die Friedhof der vergessenen Bücher. Das ist auch richtig geil. Hier, Der Schatten des Windes, das ist auf jeden Fall krasse Empfehlung. Das ist ein heftiges Buch.
Okay, schreibe ich mir auf jeden Fall auf die Liste, weil das also ging mir ähnlich. Ich habe auch jetzt irgendwie letztes Jahr relativ viel mal wieder gelesen nach so einer langen Zeit, wo das so, wo man nur so im Internet gelesen hat, irgendwelche Texte über irgendwelche komischen, keine Ahnung, Theorien, Musikgenres, was weiß ich, fand ich das ganz, ganz schön, mal wieder Romane zu lesen.
Voll.
Aber das hast du vorhin, glaube ich, schon mal so ein bisschen so ganz leicht angeschnitten. Setzt du dich denn dann auch so mit so gesellschaftlichen Themen, die du ja in deiner Musik sehr persönlich irgendwie bearbeitest? Das meine, also so halt dieses, wie du auf die Welt guckst. Setzt du dich damit auch so auf einer irgendwie einer theoretischen Basis auseinander? Also, dass du irgendwie nach Aufsätzen oder so, keine Ahnung was, suchst und das liest?
Also ja, ich schaue schon auch gerne Dokus oder lies mir Artikel durch, auf jeden Fall. Aber red auch viel mit Leuten einfach so, viel Deep Talk, so viel Gequatsche so. Ich glaube, fast schon so, das meiste kommt einem selbst durchs Reden irgendwie.
Ja.
Die tiefen Themen. Aber
ja,
so ein bisschen so philosophisch angehauchte Texte und so finde ich schon auch nice und das inspiriert schon auch krass, ja.
Ja, okay. Ja, aber gut, dass du es ansprichst. Habt ihr denn deswegen, also um auch über solche Sachen zu reden, auch diesen Kreativstammtisch, von dem du irgendwie mal, ich glaube, in einem Orgut-Interview gesprochen hast, kam das dann deswegen auch oder wie kam das zustande?
Das war halt einfach Fritz, der ist ein Homie so aus Erfurt auch.
Ja.
Der macht halt die ganzen visuellen Sachen für Louvre auch so, diese ganzen Kamera, also so die Fotos und die Videos und so. Und für mich hat er auch, mit dem war ich ja in Island und so, und der hat dann einfach gemeint so, ey, die wollen jetzt einen Stammtisch machen, ob ich Bock habe, auch mit dabei zu sein. Und dann, und so kam das eigentlich durch ihn. Er war so die Schnittstelle.
Ich fand das irgendwie total interessant. So, hast du, oder ich weiß nicht, ob ihr da auch so dann Fight Club-mäßig nicht drüber reden wollt oder was weiß ich, aber würdest du einmal erzählen, wie das so abläuft mäßig und auch so was, worüber ihr dann tatsächlich redet? Also ist das wirklich so, dass man eine Art Agenda hat und dann jeder so sein aktuelles Projekt pitcht, so ungefähr?
Ja, also im Endeffekt wurde dann halt die ganze Zeit hauptsächlich gekifft so. Und einer hat gekocht und dann war eigentlich das Ziel, dass man immer so, jeder erzählt, was er die Woche geschafft hat. So mit, und wie, um dann auch sich mal so selber wach zu rufen, wie weit man vorangekommen ist mit dem Zeug, dass man so von dem man die ganze Zeit redet. Das war eigentlich so das Hauptziel und dann sind aber daraus auch so gemeinsame Projekte so ein bisschen entstanden. Ging jetzt aber auch nicht so Monster ewig. Ich bin dann immer nach Asien, war dann immer in Asien 2 Monate und danach ging es nicht mehr weiter mit dem Stammtisch.
Ja. Aber ist das auch oder funktioniert so auch kreative Arbeit für dich? Weil ich finde es irgendwie interessant, dass bei dir auf der einen Seite immer so, oder es immer so ein bisschen heißt, ja, du machst halt alles selber, so von Text, Beat, Video und sowas. Und auf der anderen Seite hast du jetzt eben auch schon mehrfach angesprochen, dass es halt wichtig ist oder dass es dir halt wichtig ist, so kreative Sparringpartner irgendwie zu haben oder Leute, mit denen man sich dann so Sachen hinterher schickt, wie eben, ja, keine Ahnung, Kidney Paradise, Torn Pike und sowas.
Ja, ich weiß, also es kam durch das mit denen, also das war irgendwie so, erstmal bin ich zu Torn Pike gegangen, weil ich dem seine Mucke gehört habe und das halt auch super verglitscht war und super so experimentell, aber dann auch trotzdem so diese LA-Gitarren und so diese surfigen Gitarren drin und dann so, war einfach super spannend, der Sound, und der war einfach auch so in meinem Dunstkreis drin und ich war irgendwie nach diesem, nach Playlist 1 damals, so nach dem Album irgendwie so ein bisschen, hab da gemerkt, dass da meine Möglichkeiten irgendwie da noch so begrenzt waren oder das Know-how, vor allem, weil ich ja Playlist 1, davor habe ich ja ewig keine Mucke gemacht und gemerkt, dass es mir teilweise ein bisschen zu poppig geworden ist, so diese Platte, oder ich da auch gemerkt habe, irgendwie bin ich da noch nicht so, habe ich das noch nicht so richtig ganz den Spagat gefunden und bin dann zu Torn Pike, oder zumindest so, ich hatte danach einfach das Gefühl, einfach bisschen extremer zu werden vom Sound noch, bisschen noch krasser irgendwas, was man nicht kennt und noch verschrobener und bin zu Tompoc und brauchte auch in Berlin da einfach irgendeine Adresse, irgendwie mit der irgendwie mit mir diesenselben Vibe fährt, weil da gibt's halt auch nicht viele Leute und bei ihm habe ich das gespürt, dass der irgendwie da dieselben Bedürfnisse und dieselbe Schiene hat wie ich so und dass wir da viben und das hat mega Bock gemacht, mit ihm zu Mucke zu machen, das ist so voll ganz viel Freude irgendwie, weil der mit so ganz viel der immer so mit so ganz viel Freude an diese Sachen rangeht und so und immer so, dass man so Sessions hat, die einfach mega Bock machen und dann manchmal auch so relativ schnell sofort ein Text kommt so und beim Machen und das halt auch alles sehr, sehr händisch so und analog funktioniert so mit so einem Rumfummeln und an den Geräten und dann hat man direkt schon was, so wie bei Click zum Beispiel, dieser Beat, den hat er einfach schnell so eingespielt da auf seinem Synthi so und dann hat er einen Loop gehabt und Drums und dann war hier Future Bay gerade noch dabei und die hat dieses Klick, Schuss daneben, das habe ich irgendwie gesagt, dass ich das mal einsprechen soll und dann habe ich so, kam dieses Thema bei mir hoch, wo was ja irgendwie so eher ist, so dass so die viele so dieses krampfhafte, dieser Krampf einfach unbedingt Erfolg haben zu wollen und so eher dazu führt, dass das halt dann vielleicht eher nicht passiert. Was ja. Ich irgendwie auch so ein bisschen mit meiner Erfahrung bei Playlist 1 verbunden habe, so. Und und durch Tompoc kam dann so diese Verbindung zu Kidney Paradise wiederum, der ja jetzt viel für Lance Butters produziert, so, oder beziehungsweise gerade alles. Und der dann auch noch, der die Sachen dann einfach gemischt hat und der im Gegensatz zu Tompoc, der sehr bedacht und sehr punkig halt auch wirklich an die Sachen rangeht mit, ey, machen das einfach und dann ist es halt auch ready so und das gehört alles dazu, ist halt, Kidney Paradise ist wirklich jemand, der wirklich auch dann wirklich nochmal genau die Sounds aussucht, so die perfekt dazu passen und dann halt auch so sehr auf die Qualität nochmal achtet und so und aber auch trotzdem voll auf denselben Drive war wie wir und mittlerweile wohne ich mit Kidney Paradise zusammen. Was okay. Irgendwie die Sachen nochmal beschleunigt und jetzt aber nach dem ganzen Ausrasten beim Bugtape mit Tompoc und so, ich meine, ich habe ja trotzdem viel selbst produziert, auch beim Bugtape, aber von Tompoc kommt halt nochmal noch dieser punkige Vibe rein. Danach habe ich jetzt gerade Bock, jetzt gerade aktuell für die nächste Platte nach Bugtape produziere ich gerade alles selbst. So, jetzt habe ich irgendwie das Bedürfnis, jetzt irgendwie wieder alles selbst zu machen und jetzt wird es auch alles wieder ein bisschen unaufgeregter.
Okay. Ja, dann bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Dann hätte ich wäre ich fast durch und hätte auf jeden Fall aber noch eine Frage zum Abschluss. Das habe ich dir letztes Mal schon so ähnlich gestellt, aber vielleicht können wir das einfach nochmal machen. Du arbeitest, dass du als Videomacher noch arbeitest, das ist ja irgendwie bekannt. So über die Tätigkeit, finde ich, brauchen wir jetzt auch gar nicht groß reden, aber ich finde diesen Gegensatz interessant, dass du auf der einen Seite irgendwie, ja, wie du gerade schon sagst, so in Klick dieses Erfolgskonzept und auch so Modus Mio und so ein bisschen relativ stark kritisierst. Aber auf der anderen Seite dann, ich glaube, du hast jetzt gerade irgendwie letzte Woche kam ein Video von Vasel raus, was du gemacht hast, oder?
Ja, genau.
Letzte Woche, irgendwann, auf jeden Fall, das aktuelle Video von Vasel hast du ja auch gemacht. Wie geht das für dich zusammen? Das ist ja irgendwie,
also ich,
vielleicht sogar fast genau die Mucke ist, die du kritisierst.
Voll, also ich muss auch sagen, ich kritisiere das jetzt nicht krass. Es gibt halt immer mal so ein Seitenhiebe so, weil das ist halt schon ein System, das irgendwie witzig ist und irgendwie nicht, finde ich jetzt auch nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die Qualität der Musik besser wird, aber ey, dass ich da auch Sachen feiere, mal so, also dass ich bin jetzt auch nicht so verbohrt in meinem Zimmer und sag, alles ist scheiße, was jetzt hier so im Mainstream stattfindet, das ist überhaupt gar nicht so. Ich kann mir davon auch viel reinfeiern und hätte ich den Song nicht gefeiert von Vasel, hätte ich das Video auch nicht gemacht. Also ich fand den schon auch dope irgendwie. Ich fand den schon nice und mir hat es auch schon mega Bock gemacht, so das Video zu machen. Und das ist für mich immer so eine geile Abwechslung, da auch mal auszubrechen und dann einfach auch mal so einen, wie gesagt, so unverkaufteren, unbedarfteren Scheiß zu machen und vor allem auch mal ein bisschen Geld zu verdienen. So.
Ja, ja klar. Was ich dann aber irgendwie, oder mir ist dann so eine Szene in den Kopf gekommen, die ich irgendwie ja ganz lustig fand. Weiß denn beispielsweise Vasel, dass du auch selber rappst?
Ja, das weiß der.
Und kennt er dann auch irgendwie Songs und spricht dich vielleicht sogar mal drauf an, so ey, da hier in Klick, bin ich damit eigentlich gemeint oder sowas? Hattest du schon mal so eine Situation?
Also das Ding ist, weil Click ist ja nicht, das ist ja nicht so die Kritik gegen die Modus Meal Rapper, das ist ja genauso, das ist ja ein Text, der mich selbst genauso betrifft. Ich habe damit auch eher teilweise Leute, die eher so ein bisschen, die gar nicht so bekannt sind, aber so mit Krampf immer wieder betonen, so dieses, ja, los, nächstes Jahr wird angegriffen und so, und ich werde jetzt alles dafür geben und immer nur betonen, dass es darum geht, von unten nach oben zu kommen, so, und gar nicht darum, Musik zu machen. Das ist eigentlich das Hauptding-Thema. So, ja, okay, auch, und auch immer so dieses, ja, ich bin jetzt beim Major. Dieses Betonen, dass man beim Major ist und so, das zeigt ja, dass es läuft. Und wenn man dann nicht beim Major ist, dann ist halt so, ah, fick die Major-Industrie, so, und weiß ich nicht, so dieses. So je verkrampfter das ist, wird das so, und da will ich mich halt nicht rausnehmen, also desto weniger flutscht es halt manchmal, und das ist halt bei Click eher so auch die Ansage, so, ey, je mehr du resignierst, desto mehr zeigen sie dir Liebe, so eigentlich, so, und ja, genau, und deswegen, also, aber dass ich das so kritisiere, also ich glaube, der kann sich das schon denken, so, weil er wollte mich ja auch dabei haben, weil ich nicht irgendwie 100 Black Dolphins bin, die irgendwie so alle möglichen Videos in diese Richtung machen, sondern wollte irgendwie einfach mal auch einen kreativen Kopf außerhalb der Bubble, so, damit es mal ein bisschen anders wird. Also es ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt das Rad neu erfunden wurde, aber ja. Trotzdem ist halt so.
Ja, schon. Ich fand am Ende auch tatsächlich mehr diesen Gedanken einfach irgendwie witzig, dass das so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, das ist so eine Welt, die ich mir irgendwie nicht so richtig dann auch teilweise vorstellen kann.
Ja.
Aber gut, dann auf jeden Fall danke für das Gespräch und für deine Zeit.
Voll gerne.
Die zweite Seite des Bugtapes erscheint am 5.2. Und hört es euch auf jeden Fall an.
Auf jeden Fall.
Falls du noch irgendwelche Schlusswörter hast,
gerne
jetzt,
vielen,
und ansonsten.
Vielen Dank, dass ich dabei sein kann hier, und danke an alle, Shoutout an alle Beteiligten vom Bugtape. Ist auf jeden Fall geil geworden, ich bin mega happy damit und denke, das ist halt wirklich mal was für alle, so die einfach gelangweilt sind, so von der aktuellen Zeitgeist-Mucke. Bla 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 bla. Ja, nee, aber.
Haben wir auf jeden Fall genug bei uns in den Kommentarspalten, also sollte da vielleicht was dabei sein. Also Leute, die gelangweilt von dem aktuellen Zeitgeist sind.
Ja. Und ja, ey, hoffe, dass wir uns in einem Jahr vielleicht wieder unterhalten miteinander.
Sehr, sehr gerne. Können wir gerne einmal im Jahr machen, wenn du deinen Output so hoch hältst.
Ja, voll. Ich bin fleißig.
Sehr schön. Gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Das war eine neue Folge des Backspin Podcasts und bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.